Fußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Mit uns beiden, den Hosts Nibras Nami und an meiner Seite wie immer der liebe Florian Barbour. Hallo, lieber Florian.
Hallo, Nibras.
Schön, oder soll ich mal sagen, süß, dass du da bist.
Oh, das war so süß von dir. Ja, ja, auch schön. Ne?
Ja, man muss sich auch mal doch sagen, was man wirklich fühlt und nicht immer nur so förmlich ausdrücken. Gerade beim heutigen Thema, zu dem wir gleich kommen. Schön, dass ihr hier zuhört bei diesem Podcast, in dem wir sind nämlich Kinder- und Jugendmediziner, über Themen der Kindergesundheit sprechen. Das sind hier und da mal Krankheiten, Krankheitsbilder, aber auch übergeordnete Symptome oder auch nicht unbedingt etwas, was krank ist, sondern was so ein bisschen zu den Grundlagen gehört. Und wir beide sind ja große Fans des Themas Kinderernährung. Und haben auch schon viele Male über ernährungsmedizinische Themen gesprochen. Großer Renner und mit einer der beliebtesten Folgen zum Beispiel die über die vegetarische oder vegane Kinderernährung. Und ja, hier und da beleuchten wir auch nochmal andere Aspekte der Ernährung und haben uns heute ein Thema rausgesucht, wo auch sicherlich in den letzten Wochen und Monaten häufiger mal auch die Anfrage kam, ob wir darüber sprechen können, ein Thema, das viele beschäftigt, dem man auch nicht vorbeikommt, wo wir hoffentlich auch ein paar Erfahrungsberichte von dir mit 4 Kindern zu Hause auch hören werden. Es soll um das Thema Zucker gehen. Zucker in der Ernährung, Zucker in der Kinderernährung. Was hat es da zu suchen? Hat es dort was zu suchen? Wie viel ist erlaubt? Wieso sollte man aufpassen? Was könnte passieren, wenn man alle Riegel wegnimmt und also nicht die Schokoriegel, sondern die Schutzriegel, die davon abhalten, einfach sich drauf zu stürzen auf die zuckerhaltigen Lebensmittel. Ja, ein großes Thema, das ja, wir versuchen heute, so gut es geht, zu beleuchten. Und wie gesagt, ich bin natürlich total gespannt, wie das bei euch zum Beispiel zu Hause geregelt wird.
Ja, wir stecken mitten in so einer kleinen Zuckerschwierigkeit, sage ich mal. Unser Jüngster ist ja jetzt genau 2 Jahre alt. Das ist so mittendrin zwischen ich schaffe noch nichts und ich versuche aber alles. Und dementsprechend ist das auch, wenn es um Süßigkeiten geht. Wir sind jetzt nicht eine Familie, wo Süßigkeiten zu Hause verbannt sind, wo das nicht wo es nicht eine Süßigkeiten-Schublade gibt zum Beispiel. Davon halte ich auch nichts. Dadurch wird das Zeug eigentlich noch interessanter und noch noch verführerischer. Also wir haben das zu Hause und es ist aber eigentlich klopf, klopf bei allen Kindern bis jetzt, glaube ich, gelungen, das in ganz normalen Maßen zu konsumieren oder immer wieder mal da was sich rauszuholen. Die machen das auch nicht alleine. Die gehen da nicht alleine hin und plündern die ganze Schublade, sondern vielleicht fragen die mal am Nachmittag, Mama, Papa, können wir eine Süßigkeit? Und dann, wenn nicht gerade vorher wir ein Eis essen waren oder sonst irgendwas, dann spricht da auch mal nichts dagegen, dass man mal, keine Ahnung, sich eine kleine Packung Gummibärchen, wo 9 Stück drinnen sind, zu dritt aufteilt und jeder sich da 3 zu Gemüte führt. Und also das funktioniert eigentlich ganz gut. Der Jüngste, der hat ein bisschen Autonomiebedürfnis, der weiß natürlich mittlerweile, wo diese Schublade ist, dann geht er da hin, sagt Ei, das ist seine Abkürzung für Süßigkeiten, also er reduziert das auf 2 Buchstaben und glaubt aber schon, dass das ein Selbstbedienungsladen ist. Und das versuchen wir ihm gerade beizubringen, dass das eben nicht so ist. Das muss man einerseits mit Hürden und Barrieren versuchen, dass er einfach nicht an diesen Schrank so mir nichts, dir nichts drankommt, wenn man zum Beispiel mal nicht in der Nähe ist. Das ist natürlich Quatsch, dass er da dann sich selbst bedienen könnte und, keine Ahnung, eine Tafel Schokolade verputzt, hat er noch nie gemacht, aber wäre halt dann auch irgendwie eine Möglichkeit. Und das versuchen wir ihm halt jetzt irgendwie beizubringen, dass, dass das ab und zu in Ordnung ist, in kontrollierten Maßen, aber kein Selbstbedienungsladen ist. Aber das ist bei einem Zweijährigen gar nicht so einfach.
Ja, das ist auch bei manchen Erwachsenen gar nicht so einfach, also da, um den Zweijährigen mal in Schutz zu nehmen. Also ich kenne genug Leute, die einen anständigen Beruf haben und sonst auch so vernünftige Menschen zu sein scheinen, aber beim Thema Süßigkeiten sind sie einfach nicht mehr vorzeigbar und schaufeln da wie verrückt. Also das ist ein Thema, was uns alle beschäftigt und vielleicht versuchen wir das mal von der Seite aufzuzäumen. Ich habe jetzt zwar auch nochmal das so ein bisschen überlegt, was ist überhaupt Zucker, da kommen wir vielleicht aber gleich nochmal zu. Ich wollte vielleicht anfangen mit dem Punkt, wieso lieben wir überhaupt dieses Süße? Wieso finden wir das ganz besonders toll? Wieso finden wir nicht andere Sachen toll? Und da zerbrechen sich ja Evolutionsforscher schon lange den Kopf drüber, wieso es eben dazu gekommen ist, dass wir Menschen süß ganz toll finden. Da gibt es verschiedene Hypothesen. Einerseits wird es häufig damit begründet, dass, ja, sagen wir mal, die erste Nahrung, die ein Mensch zu sich nimmt, ja auch Zucker enthält, nämlich den Milchzucker aus der Muttermilch. Und eben diese Flüssigkeit für das Neugeborene und für den Säugling einen süßen Geschmack hat und das auch wichtig ist für den. Nicht nur, weil eben die Zucker, die da drin enthalten sind, auch Energie liefern dem Säugling, das weiß der ja gar nicht, aber man muss ja auch mal an andere Tiere denken, die es da draußen gibt. Nicht jedes Kind kommt ja zur Welt und ist erstmal ganz hilflos. Bei anderen Spezies ist es ja auch so, dass die schon umherrennen können und direkt auf Entdeckungsreise gehen. Und da ist es auch ganz wichtig, dass die Neugeborenen auch ja eben die Muttermilch immer noch am besten finden von allen Flüssigkeiten, die zur Verfügung stehen. Wenn man sich jetzt einen Hund oder so ein Löwenbaby vorstellt, das könnte ja auch eine Pfütze leer trinken zum Beispiel und dann gar kein, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber so könnte dann zum Beispiel gar kein Durst oder gar kein Hungergefühl mehr da sein und dank der Süße, so vermuten halt Evolutionsforscher, war die Muttermilch immer Number One und da hat man das nicht, seinen Appetit nicht verschwendet auf Wasser zum Beispiel. Und Hypothese 2 bezieht sich dann mehr auf die Zeit, wo eben viel gesammelt wurde, gejagt wurde natürlich auch, aber auch gerade das Sammeln, da musste man natürlich gucken, welche Frucht kann man essen, welche Frucht ist genießbar, gerade die Sachen, die bitter waren, die wurden eher nicht genommen und Bitterstoffe werden ja auch von Pflanzen gebildet, um, ja, sagen wir mal, sich abzuwehren, um nicht gefressen zu werden von anderen direkt. Und da brauchten wir ja schon, sagen wir mal, den Clou des Kochens, dass man was erstmal bitter schmeckt, so verändern kann, dass man es doch essen kann. Und die süßen Sachen, das waren in der Regel, das war immer so ein Zeichen, dass man das überhaupt genießen kann, dass es essbar ist. Also es gibt wenig Sachen, die süß sind, die aber für den Menschen giftig sind. Und auch manchmal wegen des Reifegrades, ne? Ist das jetzt schon bekömmlich? Kann ich das jetzt schon essen oder nicht? Und alles zusammen, ob jetzt Muttermilch oder süßes Obst, hat halt auch Belohnungszentren im Gehirn aktiviert. Und dann war das dann für den Sammler dann doch dank der Belohnungszentren die Mühe wert, immer wieder zu diesem Baum zu laufen, wo vielleicht diese süße Frucht, die auch viele Energie geliefert hat, zu essen, als jetzt zum Beispiel von dem, ja, sagen wir mal, faden Strauch, der direkt neben dem Schlafplatz steht. Ja, also dass sich das auch dann lohnt, fürs Überleben da immer wieder hinzulaufen. Also verschiedene, finde ich, interessante Hypothesen. Heute ist halt das Problem, also es ist jetzt überall verfügbar, billig. Es gibt es in Massen und es besteht jetzt auch gar kein großer Vorteil mehr davon, wenn man ganz viele Süßigkeiten isst, dass man dann jetzt besser überlebt in der wilden Welt da draußen, sondern ja, dadurch, dass wir uns vielleicht sogar tendenziell weniger bewegen als die Vorfahren, macht es hier auch und da ein paar Problemchen, das Zückerchen.
Ja, sehr anschaulich beschrieben, was uns eigentlich dazu bringt, dieses Zeug so toll zu finden und was sich da eigentlich, ich meine, das sind ja hochkomplexe Prozesse, die uns danach dürsten lassen, dass wir was Süßes zu uns nehmen und diese Belohnung, die der Körper erfährt, die macht es ja dann so unwiderstehlich. Zucker wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Zucker. Zucker ist aber nicht gleich, also irgendwie ist Zucker nicht gleich Zucker, weil es unterschiedliche Zuckerarten gibt. Auf der anderen Seite kann man dann schon fast wieder sagen, Zucker ist halt Zucker, weil das alles in die gleiche Richtung geht. Aber man muss schon unterscheiden, um welchen Zucker es eigentlich geht. Und da gibt's mal generell mehrere große Gruppen von Zuckern. Und das hängt davon ab, aus wie viel Ketten diese Zucker bestehen. Da gibt's mal die aus nur einem Molekül bestehen, die sogenannten Monosaccharide. Das sind eben die, weil es eben nur eine Kette ist, die kürzesten aller Zucker. Da gehören auch die gängigsten dazu. Du hast auch schon das eine oder andere genannt, also die Glucose oder die Fructose beispielsweise oder auch die Galactose. Das sind einkettige Zucker, die der Körper ohne weiteres und ganz schnell einfach abbauen kann mit Hilfe von Enzymen. Und dann gibt es eine weitere Gruppe, die sogenannten zweikettigen oder die aus zwei Molekülen bestehen. Da hat er schon ein bisschen mehr damit zu tun, aber das geht noch immer relativ flux. Da gehört die Laktose dazu, die du genannt hast, die auch in der Milch ist. Aber auch die Maltose, also der Stärkezucker oder auch die Saccharose. Und dann gibt es aber noch weitere Saccharide, die aus noch mehr Molekülen bestehen. Und man kann es so zusammenfassen, je mehr Moleküle, desto schonender ist es eigentlich für den Körper, desto gesünder kann man fast sagen, weil der Körper so ein bisschen mehr damit zu tun hat, diese Zucker aufzuspalten und im Endeffekt zu verdauen durch sein System. Vor allem kommt da das Insulin dann zum Tragen, das ja ausgeschüttet wird, um diese Zucker dann zu verwerten. Und je länger der Körper braucht, desto geschmeidiger und langsamer steigt auch der Insulinspiegel und desto weniger schnell steigt der Blutzuckerspiegel an. Und da muss man schon so ein bisschen drauf Acht geben, um welche Zucker es sich handelt, welche Zucker ich mir oder meinem Kind zuführe. Auf der anderen Seite, zum Beispiel Kalorien haben die fast alle gleich. Also wenn es jetzt um Erwachsene geht, die auf ihre Kalorieneinfuhr gucken, da ist es eigentlich egal, weil die haben alle ungefähr die gleichen Kilokalorien. Aber wie gesagt, der Abbau ist unterschiedlich und dementsprechend gibt es auch für Kinder Zuckersorten, die schlechter sind als andere.
Ja, das, was man sich auch noch merken kann, vielleicht noch so als Ergänzung, ist ja, dass die immer auf diese Endung -ose enden. Also manchmal, oder ich weiß gar nicht, ob das immer jedem so klar ist, dass zum Beispiel Laktose ja eigentlich auch nichts anderes als Zucker ist zum Beispiel. Das hilft einem, das so ein bisschen besser zu erkennen. Und genau, diese verschiedenen Ketten, das sind natürlich, ja, so chemische Sachen, die man berücksichtigen kann. Ich erinnere mich immer noch an diese Werbungen für Traubenzucker, weil der ja einfach Zucker ist, dass der sofort in den Körper schießt und der deswegen ja so toll ist, zum Beispiel für Konzentrationssituationen. Ich weiß noch, in der Abi-Prüfung hatten so einige irgendwie Traubenzucker auf dem Tisch stehen, damit man ja die ganze Zeit einen guten Zuckerspiegel hat. Oder eben auch für Sportler wird das ja immer so beworben. Genau. Ja, super. Gut, gut erklärt zum Einstieg, was es eben für verschiedene Sorten gibt. Ich glaube, wir müssen trotzdem versuchen, das nicht allzu kompliziert zu machen, gerade wenn es jetzt um diese verschiedenen Zuckerkettensorten geht, da zumal auch häufig aus dann zum Beispiel ein Zweifachzucker durch Spaltung im Körper eben wieder die Einfachzucker entstehen. Das ist erstmal dann jetzt für den, sagen wir mal, Otto-Normal-Überblick, den wir versuchen zu geben, denke ich, gar nicht so nötig, sich da immer diese verschiedenen Ketten vorzustellen. Aber trotzdem wichtig, dass man das mal gehört hat und verstanden hat, was da die Unterschiede sind. Ja, vielleicht kommen wir ein bisschen darauf zu sprechen, eben wie viel Zucker ja empfohlen wird oder wie viel Zucker momentan überhaupt so durchschnittlich in Deutschland zu sich genommen wird. Und eine Botschaft, die ist nochmal direkt vorab, ist eine Positive, dass nämlich in den letzten Jahren der Zuckerkonsum bei Kindern schon zurückgegangen ist, auch schon relevant. Das ist, denke ich, auch basierend darauf, dass immer mehr Aufklärung betrieben wird, dass ein Übermaß an Zucker für Kinder schlecht ist, wozu wir gleich nochmal kommen. Also ich habe da schöne Daten gesehen von so einer Dortmunder Studie, wo man gezeigt hat, dass gerade so in den 80er, 90er und Anfang der 2000er Jahren der Zuckerkonsum deutlich angestiegen ist. Das ist, glaube ich, natürlich auch dem geschuldet, dass in dieser Zeit ja, so gezuckerte Drinks zum Beispiel total populär waren und ich kann mich noch erinnern an meine eigene Schulzeit, wie jeder sich da versucht hat, mit irgendwelchen Colas oder was weiß ich einzudecken. Und mit der Zeit, dass eben ab 2005 ist der Trend zu verzeichnen, dass es eher so rückläufig ist und seit 2010 sogar besonders stark, aber dennoch immer noch, ja, nehmen Kinder je nach Altersstufe um die 15, 16, 17% ihrer Energie am Tag über Zucker zu sich. Und das ist fast, ja, je nachdem, welche Empfehlung man sich anguckt, doppelt so hoch oder mehr als doppelt so hoch, als zum Teil empfohlen wird. Denn zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt nicht mehr als 10% des Tagesbedarfs an Kalorien über Zucker zu sich zu nehmen. Und andere Organisationen, wie zum Beispiel die Europäische Gesellschaft für Gastroenterologie und Ernährung, sagt sogar nicht mehr als 5%. Und da sind wir ja trotzdem weit dran vorbei. Und ja, das könnte natürlich auch einer der Gründe sein, wieso es in Deutschland, aber auch in der ganzen sogenannten westlichen Welt, in den entwickelteren, industrielleren Ländern, auch viele übergewichtige Kinder gibt, wozu wir gleich auf jeden Fall noch, denke ich, mehr sagen werden.
Also bei diesen Empfehlungen, die du gerade genannt hast, da sind ja grundsätzlich fast alle Zucker damit gemeint, die ich da vorhin genannt habe, außer die Fructose, die wird da nicht dazu gezählt. Das heißt, der Zucker, der beispielsweise aus Obst oder Gemüse kommt, der fällt da nicht mit rein. Das heißt aber nicht, dass der irgendwie besser ist. Es ist natürlich gesünder, sein Zucker über einen Apfel zu bekommen oder über eine Banane als über, keine Ahnung, ein gezuckertes Müsli beispielsweise. Aber auch Fructose hat die negativen Eigenschaften des Zuckers, die es nun mal hat. Und die Menge an Zucker, die man somit oder die ein Kind somit pro Tag zu sich nehmen kann, wenn man sich das so bildlich vorstellen möchte, dann sind das 6 Teelöffel Zucker. Das wären jetzt ungefähr 25 Gramm oder weniger als 25 Gramm. Und das wäre so eine Tagesration. Wenn man jetzt die 6 Löffel reinfuttert, dann kann man natürlich sonst überhaupt keinen Zucker mehr zu sich nehmen. Und Zucker ist ja fast überall drin. Also, wie gesagt, es gibt ja gute Quellen, zum Beispiel Vollkornbrot beispielsweise oder eben Obst oder Gemüse. Aber es gibt auch die industriell hergestellten Nahrungsmittel, die einfach vor Zucker nur so strotzen und protzen, wo, was heißt jetzt Ketchup oder sei es, also alles Mögliche, alles, was industriell hergestellt wird, wird uns ja schmackhaft gemacht dadurch, dass es einfach so unglaublich süß schmeckt. Und dadurch ist es auch gar nicht so einfach, auf diese maximal, wie du gesagt hast, 5 oder 10% der Tagesration beziehungsweise auf die 25 Gramm pro Tag zu kommen. Und da muss man schon so ein bisschen, man muss jetzt nicht Kalorien zählen natürlich, aber man sollte sich schon Gedanken machen, was man eigentlich den Kindern so den ganzen Tag vorsetzt und wie man hier Mengen an Zucker generiert, die über dieses Maß hinausgehen. Weil wenn ich jetzt ein Beispiel hernehme, dass ich meinem Kind 3 Mahlzeiten gebe, morgens bekommt es Knuspermüsli mit Milch, mittags eine Portion Nudeln mit Tomatensauce und abends Weißbrot mit Käse und Wurst. Da kannst du sicher sein, dass der Zuckergehalt in diesen Nahrungsmitteln deutlich höher ist als das, was wovon wir gerade sprechen, weil eben in allen diesen Lebensmitteln Zucker reingebuttert wird ohne Ende.
Mhm. Ja, da sprichst du direkt schon was an, dass die Lebensmittelindustrie nicht ganz so brav ist, und es gibt auch eine ganz, ganz krasse Zuckerlobby, deren Webseite ich mir auch angeguckt habe, die ich direkt voll furchtbar fand und gedacht habe, ja, sehr etwas unmoralisch, da so Fotos auch von so Kindern, die irgendwie, also nicht irgendwie mit Zucker essen, aber auf jeden Fall so glücklich sind und total fit und gesund auch aussehen, und immer wieder zu sagen, dass dies und jenes ja nicht stimmen würde und da so auf Studien rumzuhacken. Aber das ist ein anderes Thema. Nochmal, ich fand es jetzt super, dass du das nochmal betont hast, dass mit dieser Menge an Zucker, die gemeint ist bei der Empfehlung, nicht die natürlichen in natürlichen Lebensmitteln enthaltenen Zucker sind, ja, weil eben, du hast richtig gesagt, jetzt zum Beispiel das Beispiel Brot, das Vollkornbrot, das enthält ja Zucker, auch eine Möhre enthält Zucker, also so komplex, wir sagen das ja auch immer mal wieder hier im Podcast, wenn man anfängt so zu rechnen, dann wird aus der Küche ein Chemielabor dann wird die Ernährung völlig, nicht mehr alltagstauglich, wenn man das versucht einzuhalten. Deswegen ist das eine gute Regel, dass es um diese Zucker geht, die entweder halt einem Lebensmittel zugesetzt worden sind oder halt stark konzentriert in einem Fruchtsaft zum Beispiel drin sind oder in Honig, aber eben nicht der Apfel, ja, den man noch dazu zählen muss, um Gottes Willen. Ja. Aber dennoch, du hast ja auch diese Vereinfachungsregel gesagt, die, ja, ich finde die sehr pauschal. Ich glaube, die kommt auch auch von Kinderärzten. Die kommt vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte. Die haben sich das, glaube ich, überlegt mit diesen 6 Teelöffeln. Finde ich ja auch nicht so einfach, weil wenn man jetzt ein 2,5-3-jähriges Kind vergleicht mit einem 9- oder 10-jährigen, dann ist das schon einfach ein großer Unterschied, ob 6 Teelöffel auf das eine oder auf das andere Kind kommen. Ich finde es schon, ja, sagen wir mal, okay, alle paar oder jedes neue Jahr oder jede 2-3 Jahre nochmal zu überlegen, ja, wie groß oder wie alt ist denn jetzt mein Kind, wie viel Kalorien braucht es, und man muss das ja nicht jeden Tag ausrechnen, ja, sondern ich finde diese Umrechnung in Teelöffel sehr, sehr praktisch, weil man kann ja, wenn man gerade viel zu Hause auch macht und auf industriell hergestellte Fertigprodukte versucht, so gut es geht zu verzichten, was ja eh eine gute Idee ist, kann man das ja schon ganz gut mit diesen Teelöffeln, glaube ich, steuern. Und wenn man dann hochrechnet, wie viel ein Teelöffel hat, wie viel Gramm oder wie viel Prozent Kalorien das vom Tagesbedarf sind, dann kann man das eigentlich relativ gut einmal ausrechnen und dann die nächsten 1-2 Jahre einfach so als Faustregel irgendwie im Hinterkopf behalten.
Ja, wobei die Nahrungsmittelindustrie und vor allem diese Lobby, die du angesprochen hast, natürlich alles dafür tut, dass das eben ganz schwer nachvollziehbar ist, wie viel Zucker eigentlich in so einem Fertigschnitzel oder in was auch immer da drin ist, weil das geht ja gegen die wissen natürlich auch, dass es Empfehlungen gibt von Gesundheitsbehörden und Organisationen, und wenn da offensichtlich ist, dass ihre Produkte hier dieses Maß sprengen, dann würden sie sich ja nicht wirklich einen Gefallen tun. Deshalb geben die auch zum Beispiel unterschiedliche Zucker rein, um gar nicht erst ganz vorne bei der Zutatenliste den Zucker aufploppen zu lassen, sondern wenn es dann 3 oder 4 verschiedene Zuckerarten sind, dann kommen die eben ein bisschen weiter hinten, weil es ist ja als erstes wird ja das angeführt, wovon am meisten drin ist. Wenn da als zweites gleich Zucker steht, dann legen wahrscheinlich trotzdem mehr Leute das wieder zurück ins Regal und nehmen es nicht mit. Aber wenn da vorher noch 6 andere Dinge kommen und irgendwann kommt dann Maltose und irgendwann kommt dann Dextrose und so weiter, dann verliert sich das Ganze schon wieder. Insofern ist es bei den festen Nahrungsmitteln, muss man sich schon ranhalten. Wo es noch einfacher oder wo es einfacher ist, sind sicherlich die Getränke, weil da gibt es nicht so viele unterschiedliche Zutaten. Da steht drauf, Kohlenhydrate so und so viel, davon Zucker so und so viel, und dann kann man schon leichter sehen, wie man auf diese 25 Gramm drüber oder drunter kommt, und dementsprechend Es soll auch gleich eine Warnung sein. Dementsprechend schlecht sind halt auch diese Säfte. Sei es jetzt die Limos und Eistees, die haben sowieso in Kinderhänden und vor allem Kinderflaschen. Das sieht man ja auch immer wieder. Katastrophe. Nichts zu suchen. Aber es geht natürlich auch um Fruchtsäfte. Also natürlich, wenn ich mir einen halben Liter Apfelsaft ohne Wasser zu Gemüte führe, dann habe ich da eine Zuckerportion mir einverleibt, die ich auf natürliche Weise wahrscheinlich erst schaffen würde, wenn ich ein Netz Äpfel esse mit, was weiß ich, 6 oder 7 Stück. Das macht man natürlich nicht. Ich für meinen Teil, wenn ich einen Apfel gegessen habe, reicht das auch schon wieder. Aber mit einem Apfelsaft hat man gleich die Portion oder die Menge von mehreren Äpfeln und dementsprechend auch den Zucker von mehreren Äpfeln dann zu sich genommen. Und dann hat man gar nicht mehr so viel Spielraum.
Ja, gerade Säfte ist ein gefieser Trick auch teilweise der Industrie, dass das immer wieder als sehr, sehr gesund verkauft wird. Dadurch, dass natürlich die Quelle eine natürliche ist, aber das Pressen von etlichen Obststücken in eine einzige Verpackung und das Hochkonzentrieren eben der Zucker in eine Flüssigkeit, das ist natürlich kein natürlicher Prozess. Und an diesem Punkt muss man sagen, unterscheiden sich eben solche Fruchtsäfte dann doch gar nicht mal mehr so viel von ihrem Nährwert gegenüber einem Softdrink, wo man eine andere Form von Zucker reingerührt hat, um sie zu süßen, aber am Ende des Tages ist dem Körper das dann doch relativ egal, welche Form von Zucker er da zu sich nimmt, sondern der nimmt alles, was er kriegen kann, ob jetzt aus der Frucht oder ob aus der Chemiekeule. Am Ende des Tages ist das dem ein gefundenes Fressen, was Belohnungssysteme aktiviert. Ja, aber so viel zu dem Saft. Ich wollte vielleicht an der Stelle erst nochmal abbiegen, bevor wir noch mehr so verschiedene Sachen bashen, die man nicht essen soll, sondern erstmal nochmal darauf zu sprechen kommen, wieso das denn eigentlich schlecht ist. Wir reden hier die ganze Zeit darüber und setzen das jetzt hier direkt schon mal so voraus. Einige Punkte sind bestimmt vielen klar, andere sind vielleicht nicht immer sofort klar. Und mit Hilfe dieser Erkenntnisse, schafft man es vielleicht, das zu Hause so ein bisschen besser zu kontrollieren, vielleicht auch für sich selber mal ein bisschen mehr drauf zu achten, weil das ist auch noch ein großes Thema. Ein Kind wird nicht nur ernährt, sondern es ist eine Familienernährung meistens und nicht selten essen alle gleich gut oder schlecht in der Familie, sodass das häufig auch dann den Rest der Familie betrifft. Und das kann vielleicht auch motivieren, da mal bei sich selber auch ein bisschen aufzupassen und zu gucken. Und allen voran will ich natürlich eben das Problem ansprechen, dass zu viel Zucker, ob es jetzt aus Getränken oder aus fester Nahrung ist, ein sehr, sehr großer Risikofaktor für Übergewicht und schweres Übergewicht, Adipositas, ist. Das kann sich jeder gut vorstellen. Da gibt es etliche Studien zu. Das ist so, fast nichts ist so gut belegt wie dieser Zusammenhang. Eben das, wenn überschüssige Kohlenhydrate in Form von Zuckern in den Körper kommen, dass eben dort dann diese Energie umgewandelt und abgespeichert wird. Auch das ist so ein evolutionäres Problemchen, was früher immer super war, dass man Energie abgespeichert hat. Heute ist es nicht mehr unbedingt notwendig in der Luxuswelt, in der wir hier leben. Und viele Kinder, die einmal übergewichtig sind, die bleiben das dann auch ihr Leben lang. Und umso länger ein Kind übergewichtig bleibt, desto höher ist eben das Risiko, dass es auch als Erwachsener übergewichtig ist. Wir sagen das jetzt hier, ohne eine Debatte anstoßen zu wollen über Body Positivity. Wir betrachten das wirklich nur rein aus der medizinischen Sicht. Also bitte da jetzt nicht irgendwie glauben, dass wir irgendwie ein Shaming machen wollen. Aber es geht uns darum, dass eben mit dem Übergewicht auch andere andere gesundheitliche Risiken mit einhergehen, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Ob jetzt jemand sich wohlfühlt in seinem Körper, ja oder nein, das ist hier an der Stelle natürlich jetzt nicht das Thema. Und ich finde diesen Übergang, dass Kinder, die schon ein Übergewicht ausgebildet haben, auch übergewichtige Erwachsene werden, immer ja sehr krass, und mich erschrecken immer die Zahlen. Ich habe das hier auch nochmal zusammengestellt. Das sind 30-40% der Kindergartenkinder, die bereits übergewichtig sind, bleiben übergewichtige Erwachsene. In der Schulkindzeit sind es 40-60% und bei den Jugendlichen sogar 70-80%. Also von denen ist der Teil, der später als Erwachsener dann wieder ein normales Gewicht erreicht, nach den festgelegten Standards, was normal ist, ist sehr, sehr gering. Ne? Und umgekehrt, ca. 85% der nicht übergewichtigen Kinder bleiben später auch nicht übergewichtig. Also es lohnt sich quasi in einer Zeit, gerade am Anfang, wo man so gewisse Ernährungsmuster ja auch prägt mit dem, was vielleicht zu Hause stattfindet. Ja, also wenn es immer Süßigkeiten jeden Tag nach jeder Mahlzeit gibt und dann auch noch den salzigen Snack hinterher, dann entwickelt sich hieraus ein Verhaltensmuster, was ganz, ganz schwierig nur noch abzustellen ist später mal, und das sich eben auch bei vielen Erwachsenen wiederfindet. Und ich kenne das auch von mir selbst. Also bei uns war das mit den Süßigkeiten auch nicht so streng reglementiert. Und bis heute denke ich immer wieder mal nach einer Mahlzeit, ach, jetzt noch was Süßes, das wäre jetzt ganz toll. Und ich glaube, dass das ganz früh schon dieser Trigger, dieser Mechanismus einfach da sich entwickelt hat. Und man kann versuchen, da nicht drauf zu hören und die Vernunft sagen zu lassen, nee, lass mal lieber. Aber das muss man erstmal schaffen. Und gelingt jetzt auch nicht immer.
Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
Mach's doch besser.
Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser.
Ja, das ist so eins der plakativsten Themen, kann man fast sagen, gerade wie du auch schon Richtung Body, jetzt nicht Body Shaming, aber Richtung Body Composition das angesprochen hast. Das ist schon erschreckend, wie sich das ins Erwachsenenalter fortsetzt, was sich natürlich auch die ganze Kindheit und Jugend und ins Erwachsenenalter fortsetzt, sind die Zähne, die sehr darunter leiden. Also die Zahnkaries, die hat eine Hauptursache neben der Genetik und neben der Zahnhygiene, und das ist der Zuckerkonsum, das ist die Ernährung. Je mehr ich davon zu mir nehme, desto eher wird sich Karies in meinen Zähnen ausbilden, desto eher brauche ich hier Behandlungen, auch schon im frühen Kindesalter. Ich meine, wir sehen die Kinder bei uns, wir sind keine Zahnärzte, die kommen nicht wegen schlechten Zähnen zu uns, aber wenn man schon beim ersten Kontakt mit Familien diese Fruchtsaftflasche aus dem Kinderwagen rausgucken sieht, vom Kind noch gar nichts sieht, aber so ein gelblich-orangenes Getränk da in der Flasche stehen sieht und wo das Kind andauernd dran nuckelt. Ein paar Minuten später hat man das Kind auf der Untersuchungsliege und der Blick in den Mund verrät einem dann alles Weitere. Also das sind teilweise wirklich erschreckende Aussichten oder Einsichten, die uns da geboten werden, mit unglaublich veränderten Zähnen, die wirklich schwarz befallen sind von Karies, die schon ganz zurückgebildet oder abgenutzt sind, weil sie überhaupt kein Zahnschmelz und keine Zahnstruktur mehr haben. Und diese Kinder, auch wenn das die Milchzähne sind, die da schwer darunter leiden, in dem Fall, den ich gerade geschildert habe, die haben natürlich dann bei den bleibenden Zähnen genauso die Probleme. Das setzt sich fort, das haben wir auch in unserer Folge über Karies, glaube ich, ganz gut und ganz ausführlich behandelt, wie wie sich das auf die weiteren Zähne auswirkt, wie sich das auf das weitere Erwachsenenleben auswirkt. Und das kriegt man nicht mehr raus. Und das ist natürlich auch eine der hauptgesundheitlichen Problemzonen, die ein erhöhter Zuckerkonsum oder eine schlechte Ernährung mit viel Zucker nach sich zieht.
Ja, vielleicht muss man da nochmal betonen, dass es eben auch genau diese einfachen Zucker sind, die da das Problem sind. Das liegt ja daran, dass auf den Zähnen so ein Biofilm aus Mikroorganismen sitzt, der halt eben ganz gerne so einfache Zucker frisst und die direkt quasi abbaut, umsetzt in so Säuren, die daraus entstehen. Und diese Säuren, die senken halt den pH-Wert im Mundraum herab, sodass dann, wenn der unter so einen kritischen Wert fällt, der Zahn nicht mehr richtig mineralisiert wird und dann gewisse wichtige tragende Substanzen des Zahnes sich herauslösen und der so an der Oberfläche marode wird und so ein komplexerer Zucker, der erst später auseinandergebaut wird, sodass er dann wirklich genutzt werden kann, der verursacht eben im Mundraum gar nicht so diese Probleme und diese ganz einfachen Zucker oder die Zweifachzucker, die relativ schnell umgebaut werden können, das sind diejenigen, die da das Problem machen. Und wenn du dann schon auch noch von Säften redest, die sowieso schon ein gewisses Säuremilieu haben, dann kann man sich gut vorstellen, dass das für die Zähne echt eine Katastrophe sein kann. Also da auch genauso wie bei der Adipositas eben auch gar kein Zweifel daran, dass das ein ganz klarer Zusammenhang ist. Gibt es auch tausende Studien zu.
Entschuldigung, ich habe mich vorhin versprochen. Ich bin kein Zahnarzt, du offensichtlich schon. Aber gut, das zu wissen.
Gut, das zu wissen, genau.
Also, dass du Zahnarzt bist.
Ja, ne, so Hobby-Zahnarzt, ne?
Ja,
ja, genau. Vielleicht noch auf ein paar andere Aspekte einzugehen, auch ganz wichtig. Ich finde einen Aspekt auch ganz interessant, da gibt es auch mehrere Studien zu. Klingt erstmal logisch, finde ich aber trotzdem wichtig, dass man sich das nochmal vor Augen hält, dass mit steigenden Zuckerkonsum quasi gegenteilig proportional der Konsum an eben gesundheitsförderlichen Lebensmitteln abnimmt. Gemüse, sagen wir mal gering zuckerhaltige Obstsorten, wie Äpfel zum Beispiel, oder eben Lebensmittel, die viele Mikronährstoffe, essentielle Nährstoffe wie Vitamine enthalten. Also es geht nicht nur darum, dass in dem Produkt, was du isst, wo viel Zucker drin ist, dann die anderen Sachen weniger drin sind, also in so einem verarbeiteten, sondern insgesamt dein Ernährungsschema sich dahingehend verändert, dass du weniger von den guten Sachen auch zu dir nimmst. Also da kann man vielleicht jetzt individuell drauf achten und sagen, ach ja, ich esse zwar 3 Tafeln Schokolade am Tag, ich achte aber ganz bewusst darauf, dass ich hier trotzdem meine mehreren Stücke Obst und Gemüse am Tag zu mir nehme und sonst auch völlig gesund lebe. Das ist dann sehr, sehr ambitioniert und auf jeden Fall der Ausnahmefall. Das grundsätzlichere, häufigere ist natürlich dieses, dass es ein gewisses Ernährungsmuster gibt, einen gewissen Lifestyle, und zu diesem Lifestyle gehört eben dazu, dass umso mehr Zucker man isst, umso weniger man von den guten Sachen zu sich nimmt.
Ja, und was man auch weiß und was leider auch durch etliche Studien belegt ist und wissenschaftlich belegt ist, ist, dass wenn Kinder bereits in der Kindheit und Jugend zu viel Zucker zu sich nehmen und adipös werden, dass das natürlich auch ganz dramatische gesundheitliche Folgen sich dann im Erwachsenenalter fortsetzen. Da gehört natürlich Diabetes mellitus dazu, als ganz an vorderster Stelle stehende Erkrankung, aber auch Herzkrankheiten, Herz-Kreislauf-Probleme, Bluthochdruck. Das alles hat seinen Ursprung oder kann unter Umständen seinen Ursprung und seine Wurzel in einer schlechten Ernährung in der Kindheit, über die gesamte Kindheit dann meistens haben.
Ja, das ist ja Gegenstand echt fleißiger Forschung, dass man guckt, die blöden Erkrankungen des Erwachsenenalters, eben diese metabolischen Erkrankungen neben dem Übergewicht, aber auch schon die Veränderungen, zum Beispiel, die den hohen Bluthochdruck verursachen, zum Beispiel, dass die Gefäße sich verändern, dass die nicht mehr so schön fluffig sind und so das gut abkönnen, wenn wir älter werden, sondern dass die schon von früh auf stark belastet sind und das dann zu einem Bluthochdruck Leistungsdruck führt. Das ist richtig gut auch schon ab dem Kindesalter belegt. Also das ist gerade so heißer Bereich in der Forschung, dass man schon bei Kindern guckt, kann man das nachweisen, dass die schon die ersten Zeichen davon zeigen, der Erkrankungen, die wir später im Leben bekommen. Und das ist gerade beim Bluthochdruck in Kombination oder auf Basis des erhöhten Zuckerkonsums deutlich und gut durch Studien belegt. Die Mechanismen selber sind sehr, sehr komplex. Die will ich jetzt hier nicht auseinanderschlüsseln. Das ist wirklich, da muss man so um zwei Ecken und dann biochemische Prozesse sich nochmal angucken. Aber es ist tatsächlich gut belegt, dass wenn man im Kindesalter eben zu viel Zucker zu sich nimmt, dass das bereits den roten Teppich ausrollt für den späteren Bluthochdruck.
Ja, und drum lohnt es sich einfach, hier näher hinzuschauen. Und auch natürlich will man jetzt nicht Kalorien zählen und Makros zählen und Essen abwiegen, wie es manche Sportler machen. Das braucht man natürlich für Kinder nicht. Und es ist auch nicht, man muss auch kein Hexenwerk da an den Tag legen, sondern es reicht eigentlich, wenn man darauf achtet, dass die Kinder eine ausgewogene und halt auch gesunde Ernährung bekommen und Nahrungsmittel bekommen, dann ist das eigentlich fast automatisch alles schon im Rahmen. Wenn ich auf prozessiertes Essen größtenteils verzichte, schau, dass ich meinen Kindern eher frisch gekochtes vorsetze als jetzt Fertigprodukte. Also ich nicht die gesüßten, also ich habe es vorhin genannt, allein diese Müsli und Cerealien, die es auf dem Markt gibt, wo man vor einem fast unendlich scheinenden Regal steht mit allen möglichen Cornflakes in allen Varianten, Schokopops, Crunchy hier, Crunchy dort. Da ist eine Zuckerbombe, steht neben der nächsten. Und wenn ich sowas zu Hause habe und wenn mein Kind sowas isst, dann ist es halt trotzdem irgendwie Aufgabe der Eltern, dafür zu sorgen, dass davon nicht drei Schüsseln gegessen werden jeden Morgen. Natürlich kann man mal Cornflakes oder Frosties oder wie der ganze Kram auch heißt, kann man essen und davon wird man auch nicht krank und davon wird man auch nicht dick von. Aber das muss in einem Rahmen sein, wo es eben nicht diese gewissen Grenzen überschreitet und diese Grenzen, die belegterweise einfach ungesund sind und zu all diesen Zweiterkrankungen und Komplikationen führen, die wir jetzt genannt haben. Man braucht dann einfach, glaube ich, Hausverstand und Augenmaß und dann geht das schon. Man muss jetzt kein Ernährungswissenschaftler sein dafür.
Nee, genau. Also ich glaube, der springende Punkt bei der ganzen Sache, und das ist das, wofür wir hier diese Folge aufnehmen und was am Ende des Tages darüber kommen soll, ist das Bewusstsein dieser Thematik und dass man nicht irgendwie auf Durchzug stellt und einfach Produkte irgendwie kauft und dahinstellt, vor allem nicht auf Basis von dem, was man vielleicht selber gewohnt war als Kind. Ja, also da muss man echt aufpassen. Wichtig. Also bei uns gab es immer Cornflakes. Jetzt weiß ich aber, dass das nicht so gut ist. Deswegen sollte man aufpassen und nicht nur, weil man sagt, ich habe selber früher mal Cornflakes gegessen, guck mal, aus mir ist auch noch was geworden. Ich bin jetzt vielleicht auch ein ganz normal gebauter Mensch, dann können meine Kinder das jetzt auch kriegen, ist gar kein Problem. Nee, das würde ich eben nicht so übertragen. Wichtig ist auch, von früh, wenn man eben diese Erkenntnis hat oder diese Awareness zu dem Thema, alle mit ins Boot zu holen, die zum erweiterten Familienkreis auch dazugehören. Und da, ja, ich zeige auf euch, Oma und Opa, ne, das ist so ein bisschen so dieser Klassiker, aber das ist tatsächlich oft so, ne, man kennt das, die Kinder haben zu Hause so gewisse Regeln und dann bei Oma, Opa gibt's aber en masse Süßigkeiten und da gibt's keine Regeln und dann entsteht ja mit der Zeit dann schon auch so eine gewisse Gewöhnung. Verbieten, das hast du ja auch gesagt, das geht natürlich nicht. Und ab einem gewissen Punkt geht ein Kind ja auch auf den Geburtstag von einem Freund und dann gibt's da natürlich wahrscheinlich auch eine fette Torte oder irgendwelche anderen Leckerlis, würde ich mal sagen. Aber der Punkt, dass man da ankommt, wo man sagt, okay, jetzt haben wir den Point of No Return erreicht, jetzt sind die Kindergeburtstage, jetzt gibt's da den Kontakt, den kann man natürlich auch erstmal versuchen, dann erst kommen zu lassen, wenn's soweit ist und nicht jetzt zu sagen, ach ja, der wird später eh Torten essen, dann können wir jetzt ein Jahr früher vor dem ersten Geburtstag des besten Freundes schon anfangen zu Hause mit der Sonntagstorte, sondern man kann es dann erst dann dazu kommen lassen, wenn es eben soweit ist. Und ich wette und bin da ganz sicher, dass das ja auch einfach einen gewissen Einfluss auf Ernährungsschemata hat. Also ich bin sicher, dass ich einfach eben so gerne Süßigkeiten mag, weil ich früher als Kind relativ einfachen Zugang dazu hatte. Und so kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Menschen, die ich manchmal beneide, die sagen können, ach nö, ach, ich brauche das heute nicht, dass die vielleicht eben nicht eben diese Schublade hatten, zu der sie immer greifen konnten, in die sie immer reinlangen konnten, wann sie wollten.
Ja, das ist ein gutes Beispiel, das du nennst, zum Beispiel mit den Kindergeburtstagen. Natürlich wäre das vollkommener Schwachsinn zu sagen, mein Kind darf da keine Süßigkeiten essen. Das ist außer Diskussion. Und es gibt genug Kindergeburtstage, wo schüsselweise dieses Gummizeug rumsteht und die sich das reinschaufeln, bis sie nicht mehr können und bis ihnen schlecht wird. Und das Ziel ist eben nicht zu sagen, nee, mein Kind darf das aber nicht. Und das Ziel kann natürlich auch nicht sein, dass ein 7-jähriges Kind dann sagt, nee, ich esse kein Gummizeugs, weil Mama und Papa haben gesagt, das ist ungesund. Das ist natürlich auch Quatsch. Sondern das Ziel wäre, dass das Kind davon isst und irgendwie nach der 10. Gummischlange sagt, boah, jetzt höre ich aber auf, weil, oder merkt, dass es nicht mehr will, weil normalerweise isst es ja auch nicht so viel Süßigkeiten und einfach dann auf natürliche Weise genug davon hat. Mhm. Wenn es aber zu Hause jeden Tag 7 Gummischlangen isst, dann wird's beim Kindergeburtstag wahrscheinlich bei der 30. noch immer sich das reinschaufeln und weitermachen, weil es sonst keine Grenzen gibt und jetzt auch keine Grenzen gibt.
Mhm. Zwei Sachen will ich da vielleicht noch sagen. Also das eine, was du gerade sagst mit diesem Beispiel zu Hause 7 Schlangen, dann auf dem Geburtstag 30, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Aspekt, dass eben diese Belohnungssysteme immer mehr wollen, um dann positive Gefühle auszuschütten. Also wenn am Anfang eben der eine Snack gereicht hat in kleiner Menge, dann reicht das irgendwann nicht mehr. Dann braucht man größere Mengen, damit man das gleiche Gefühl hat, und so kann das eben sein, dass man frühzeitig eben diese Schwelle, dass dann dieses Glücksgefühl kommt, eben sehr, sehr stark nach oben treibt. Und den zweiten Punkt, den ich sagen wollte, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, ist zu versuchen, diese Süßigkeit nicht mit Emotionen zu verbinden. Also sowohl nicht im Sinne einer Belohnung, aber auch nicht im Sinne von einer Bestrafung, indem man zum Beispiel darauf verzichten muss. Ja? Wenn man, wie du hast es ja eben gesagt, wenn man jetzt dem Kind sagen würde, ach, du darfst auf dem Geburtstag aber keine Süßigkeiten essen oder du darfst nur 3 saure Schlangen essen und nicht mehr, dann entsteht daraus eine Emotion, und diese Emotion führt dazu, dass das Ganze gekoppelt ist, und dann, ja, wenn man das dann durchbricht oder heimlich dann doch mehr isst, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, dann doch irgendwie was Positives erreicht zu haben, oder umgekehrt, wenn man immer Sachen belohnt mit Süßigkeiten, dann entsteht irgendwann ja eben sehr, sehr starkes Bedürfnis, immer wieder sich selber, wenn man das auch dann in der Hand selber dann auch hat, sich zu belohnen. Also ich bin ja persönlich der Meinung, irgendwelche Süßigkeiten haben jetzt auch nicht unbedingt in der Kinderarztpraxis was zu suchen. Da hat ein Gummibärchen noch niemanden irgendwie umgebracht, aber man könnte auch was Besseres finden. Ja, also es muss jetzt keine Schale mit Möhrensticks da stehen, damit kann man wahrscheinlich gar kein Kind belohnen nach einer Blutabnahme. Aber es muss jetzt auch nicht unbedingt das zuckerhaltige Lebensmittel sein. Man könnte sich mal was anderes überlegen.
Ja, ich meine, das ist bei uns in der Klinik, ist mir das seit Jahren ein Dorn im Auge. Da gab es irgendwann mal, hat eine findige Firma in den Eingangsbereich so einen Süßigkeitenautomaten hingestellt. Damals dachte ich mir schon, ich muss jetzt eigentlich zum Klinikchef gehen und sagen, dass das nicht geht. Was soll der Mist, dass hier ein Süßigkeitenautomat in einer Kinderklinik steht, wo auch diese Erkrankungen behandelt werden, wo das ursächlich ist, das Zeug, das da drin ist. kurzer Spoiler, ich habe es nicht gemacht, leider. Mittlerweile ist das aber auch nicht ein Süßigkeitenautomat, sondern ungefähr vier nebeneinander und daneben noch ein Eisautomat und daneben noch ein Limo-Automat.
Aber der Eisautomat ist neu.
Ja.
Es kommt das immer stimmt. was Neues dazu.
Ja, genau. Es kommt immer was Neues dazu und du gehst, wenn du in die Klinik reingehst, gehst du daran vorbei. Und wenn du, vor allem, wenn du rausgehst, gehst auch vorbei. Mhm. Weil das ist natürlich rein, da sind die meisten, nee, wir müssen zum Termin oder nee, dir geht's schlecht und wir müssen jetzt das. Beim Rausgehen sieht die Sache schon anders aus. Da ist man fertig im Krankenhaus, es gab vielleicht einen Pieks, man musste lange warten, es war irgendwie doof. Und da ist die Belohnung ganz, sitzt da ganz locker und dann, ja. Mama, kann ich saure Drops und ja, okay, weil du heute so brav warst, dann
kriegst du. Also gerade bei den Patienten, die wir haben, die auch mal regelmäßig was Negatives erleben, da hört man das, finde ich, immer wieder. Also Negatives im Sinne von einer Blutabnahme oder eben so ein blöder Corona-Abstrich. Da kommt das häufig durch das arme Schluchzen dann heraus, dieses so irgend so ein Gestammel, was ich gar nicht verstehe. Und dann sagen die Eltern, ja, wir gehen gleich zum Süßigkeitenautomat. Und ich immer so, ach ja, das sollte das also bedeuten. Die Eltern wissen also schon Bescheid. Mhm. Und das hast du vollkommen recht. Recht, finde ich, ist nicht toll. Dann soll es wirklich lieber das kleine Spielzeugauto sein oder das andere kleine, was weiß ich, kleine Figürchen, was man sich irgendwie aussuchen darf danach. Oder wir haben ja bei uns da in der Kinderonkologie das mit diesen Perlen, wo man für jede verschiedene Amtshandlung eine andere Perle bekommt, die man sammeln kann und sich so eine Kette daraus flechtet. Das sind viel, viel tollere Belohnungen und auch so eine Kette kann man sich ja auch zu Hause überlegen, dass man da immer dann, wenn man eine Belohnung sinnvoll ist, da vielleicht irgendwie was macht oder sich was anderes überlegt. Man macht sich das Leben halt natürlich auch leicht, wenn man da so Süßigkeiten einfach nimmt. Das sind einfach schon so fertige Belohnungssysteme, da muss man gar nicht mehr kreativ sein und das funktioniert dann auf Anhieb. Und das ist in vielerlei Hinsicht nicht ganz ideal. Wenn es aber jetzt so ist, dass es im Haushalt sich irgendwann etabliert, wie gesagt, wenn dann die Kinder auch anfangen, in Einrichtungen zu gehen oder sich mit Freunden treffen oder wenn Oma und Opa sich nicht an die Regeln halten, die man besprochen hat, dann haben wir ja gesagt, ist der Verbot auch nicht das Richtige. Also muss man schon einen gewissen Zugang möglich machen. Und da ist auch nochmal der Tipp, ganz, ganz klare Regeln festzulegen. Also Regeln im Sinne von Frequenz, aber auch Menge und dass es da gar keine Spielräume unbedingt gibt und auch nicht irgendwie durch Weinen oder durch Schreien, das dann auch noch belohnt wird, dass du noch mehr bekommst. Genau in dem Moment muss man dann tatsächlich eher hart bleiben und versuchen, eine andere Auswegstrategie zu finden aus dieser Krisensituation, weil dann waren es jetzt mal zwei Stücke Schokolade, beim nächsten Mal sollen es dann drei Stücke sein. Also auch das habe ich schon oft bei Kindern gesehen, die dann aus dem Kinderwagen, während sie dann bei uns im Untersuchungszimmer waren, sich eins, zwei, drei geholt haben, vier, fünf und beim sechsten dann angefangen haben zu weinen, weil sie das nicht auch noch bekommen haben. Ne? Also das steigert sich halt einfach auch mit der Zeit.
Ja, ist gar nicht so leicht. Also ich habe es ja eingangs erwähnt, gerade bei den ganz Kleinen, ist nicht so leicht, ihnen das beizubringen, also oder einfach zu erklären und auf Dauer und über die Zeit dann einfach verständlich zu machen. Aber es lohnt sich schon. Also gerade wenn die dann größer werden, wenn man merkt, dass das Verhältnis zu den Süßigkeiten irgendwie normales ist. Und dass sie auch wissen, dass das kann mal sein, aber ist jetzt weder täglich noch andauernd noch grenzenlos, dann ist schon viel gewonnen. Und wenn man dann noch guckt, dass man die restliche Ernährung, die eigentliche Ernährung jetzt auch nicht ganz schleifen lässt, was den Zuckerinhalt angeht oder den beinhalteten Zucker, dann ist das alles machbar.
Ja, genau. Ja, man kann ja auch versuchen, zum Beispiel das Belohnen sehe ich ja auch manchmal bei Eltern, dann denke ich mir, ja, das habt ihr super gemacht, dann wird zum Beispiel belohnt mit einem relativ gesunden Snack, ja, mit einer Apfelspalte zum Beispiel. Kenne ich Kinder, die freuen sich mega zur Belohnung, sich eine Apfelspalte abzuholen. Das wird aber nicht funktionieren, wenn es eine Zeit lang vorher die Belohnung gab, dass du einen Schokobon bekommst zum Beispiel, ja, hier keine Werbung und kein Markenbashing, war jetzt nur ein Beispiel, aber wenn du dann einmal auf Schokobons schon warst, dann ist der Weg zur Apfelspalte einfach sehr, sehr schwierig, bis nahezu unmöglich. Deswegen sind eben, wir reden ja häufig auch mal, also oder wenn wir mal auch über andere Themen der Psychologie sprechen, da reden wir immer von so entscheidenden Momenten, prägenden Momenten und so kann das auch bei der Ernährung eben diese entscheidenden, prägenden Momente geben, ne? Und das ist ganz wichtig, dass man da vielleicht wirklich es versucht und so eine gewisse Struktur reinbringt, sich gut Gedanken macht, um Gottes Willen nicht irgendwie da das Chemielabor aufmacht und jedes Gramm Zucker wiegt und da versucht täglich immer eine Punktlandung zu machen, wie viel Zucker das Kind zu sich genommen hat. So funktioniert das nicht. Wenn man aber mit der Achtsamkeit, Awareness da reingeht in diese Thematik, dann bin ich ganz sicher, dass man da ganz, ganz vieles richtig macht. Wenn man dann zudem auch selber versucht, ein gutes Vorbild zu sein und sich vielleicht dann das Magnum Eis, was man sich nicht verkneifen kann am Feierabend als Erwachsener, dann doch nach Bettgehzeit zu sich nimmt und nicht vorher, dann hat man, glaube ich, auch seinen Kindern gegenüber den Soll erfüllt eines guten Vorbilds. Ja, ansonsten glaube ich, haben wir das Thema gut besprochen. Ich glaube, wir haben auch genau das Richtige gemacht, nicht hier irgendwelche Grammzahlen bis ins geht nicht mehr für verschiedene Altersklassen aufzuführen. Wir haben jetzt natürlich schon betont, wie viel so ungefähr empfohlen ist und dass man da schon so ein bisschen ein Auge drauf haben kann, aber nachdem du hast es ja auch gesagt, gerade mit den Lebensmitteln, den modernen Lebensmitteln gar nicht so leicht, das immer so auseinanderzudröseln, deshalb auch eben diese Empfehlung, versuchen so viel es geht, eben zu Hause selber zu machen, weil dann hat man einfach ja viel mehr Kontrolle darüber, was dann am Ende auf dem Teller landet. Ja, wir hoffen, ihr konntet hier aus der Folge auch Positives für euch ziehen, für euch und eure Kinder, wie gesagt, aber auch vielleicht für die eigene Ernährung, vielleicht auch ein paar Aspekte dabei gewesen, die noch nicht bekannt waren. Leitet die Folge auch gerne weiter an andere Eltern, die sich vielleicht gerade mit dem Thema beschäftigen. Wie nähern wir uns den Snacks und Süßigkeiten? Weil, wie gesagt, ab einem gewissen Punkt kommt man auch nicht mehr drum herum. Das gehört irgendwie zur Welt mit dazu. Und verbieten ist auch nicht die richtige Lösung. Hört auch in unsere anderen Folgen rein. Gerne auch vor allem die Folgen zu Themen der Ernährung. Also gerade über Stillen haben wir eine Folge gemacht, über Eisenmangel, über Ernährung im ersten Lebensjahr, so grundsätzlich, aber auch zum Beispiel über vegetarisch-vegan ernährte Kinder. Und wenn euch das Thema Ernährung ganz besonders interessiert, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr mal einen Blick werft auf die Seminare, die wir anbieten. Da haben wir momentan zwei, einmal über das erste Lebensjahr, worauf es zu achten gibt. Und ganz besonders Herzensangelegenheit von uns ist das Seminar über die Veggie-Kinderernährung, weil es uns wichtig ist, eben bei dieser Ernährungsform darauf zu achten, dass man ja da möglichst viel auch richtig macht, denn man kann auch ein paar Sachen falsch machen. Da weisen wir darauf hin und gehen da sehr, sehr detailliert drauf ein. Ja, ansonsten, falls ihr noch Zeit habt, lasst uns gerne 5 Sterne da bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Da würden wir uns selber eine Bewertung freuen. Und ja, wir wünschen euch eine gute Zeit. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.